Kapitel 1. Perry Roden. 17. Dezember 2113. Es war ein an- und abschwellendes Jaulen, das ihn weckte. Es bohrte sich in ihn hinein, schmerzte in den Ohren und verstärkte das dumpfe Pochen in seinem Kopf. Wie lange war er bewusstlos gewesen? Eigentlich hätte der Sprung mit der Basis über 55 Millionen Lichtjahre nur den Bruchteil einer Sekunde dauern sollen. Aber es kam ihm vor, als habe er viel länger im Kryoschlaf gelegen. 55 Millionen Lichtjahre, dachte er träge. Wie leichtfertig wir doch mit Entfernungen jonglieren, die sich kein Mensch auch nur annähernd vorstellen kann. Perry Rodens Schädel schien auf das Doppelte der normalen Größe angeschwollen zu sein. Er hatte einen ekelerregenden Geschmack im Mund und die Zunge fühlte sich an wie ein totes Stück Fleisch. Sämtliche Glieder taten ihm weh. Stöhnend rieb er sich den schmerzenden Nacken, schluckte und versuchte, den Speichelfluss anzuregen. Dann sah er sich um, ohne seine liegende Position zu verlassen. Neben ihm lag Tora. Ebenso wie er selbst war seine Frau von zahlreichen medizinischen Überwachungsgeräten umgeben. Ihre Augen waren geschlossen, sie atmete ruhig und gleichmäßig. Roden merkte, dass er voller Spannung die Luft angehalten hatte. Nun stieß er sie langsam wieder aus. Es geht ihr gut, dachte er. Melbar Kasom, der etrusische Kommandant, bewegte sich unruhig auf seinen Platz auf der anderen Seite. Sein mächtiger Brustkorb hob und senkte sich in unregelmäßigen Abständen. Hin und wieder murmelte er etwas vor sich hin, das nicht zu verstehen war. Der erste Offizier der Basis, der schlanke und durchtrainierte Harl Defin, sah im Vergleich zu Kasom wie ein Zwerg aus. Die dunkelgrüne Haut des Siganesen glänzte im Licht der zentralen Beleuchtung. Roden brachte seinen Sessel in aufrechte Position. Für einen Moment verschwamm die Steuerkonsole vor ihm und er verspürte ein leichtes Unwohlsein. Er blinzelte, schluckte und rieb sich die Augen. Dann war die Übelkeit vorüber, sein Blick wieder klar. »Herr Miller«, rief er über das Heulen der Sirenen hinweg. »Hörst du mich?« »Laut und deutlich, Sir«, kam die Antwort der Schiffsintelligenz der Basis. »Schalt diesen infernalischen Lärm ab«, befahl Roden. »Und dann sag mir, dass wir angekommen sind.« Der Alarm verstummte. Roden hob den Kopf und blickte in den Holodom der kuppelförmigen Hauptzentrale hinauf. Über ihm zogen lange Wolkenschleier aus Gas und Staub vorbei. Sie leuchteten von innen heraus in düsterem Orange und ordneten sich in einem ungefähren Halbkreis um einen Schlund aus absolutem Schwarz. Innerhalb der Schlieren tauchten Gesteinsbrocken auf, Asteroiden und Trümmer aller Größen und Formen. Auch sie passten sich der Strudelbewegung an, tanzten einen kurzen kosmischen Reigen und wurden dabei stetig schneller, bevor die unwiderstehliche Kraft der Gravitation sie für immer in einen Abgrund zog und aus diesem Universum entfernte. Povehi, dachte Roden, die geschmückte, dunkle Quelle der unendlichen Schöpfung. So hatten einst Wissenschaftler auf der Erde das schwarze Loch der Riesengalaxis M87 getauft, nach einem hawaiianischen Schöpfungsmythos. »Ja, wir sind angekommen, Sir«, bestätigte Hamillers sanfte Stimme. »Der Transfer über die Schwarze Brücke ist gelungen.« Schwarze Brücke. Für Rodens Empfinden war diese Wortschöpfung ein wenig zu dramatisch, zu exaltiert. Aber jemand hatte sie in die Welt gesetzt, die Medien hatten sie bereitwillig aufgegriffen und verbreitet. Die Expedition der Basis war in den vergangenen Monaten das beherrschende Thema in der gesamten Terranischen Union und darüber hinaus gewesen. Ein Ruck ging durch die Nussschale, so nannten alle die Kommandoschüssel. Offiziell lautete der Name des 10 Meter durchmessenden Areals, in dem die wichtigsten Offiziere des Fernraumschiffs Platz fanden, Executive Shell. Aber solche technisch seelenlosen Namen setzten sich selten durch. Nussschale passt ohnehin viel besser. Mit knappen Handbewegungen rief Roden die wichtigsten astrogatorischen Daten ab. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich gerade in einem winzigen Boot mitten auf einem riesigen Ozean treibe. Inzwischen regten sich auch Tora Roden da Zoltral und Melba Kason. Es wunderte Roden, dass er vor allen anderen aufgewacht war. Zumindest der etrusische Kommandant war normalerweise erheblich robustere Bedingungen gewöhnt. Der nächste Ruck war stärker. Sekundenlang heulte erneut der Alarm durch die Zentrale, er starb dann aber wieder. »Warum verschwinden wir nicht?« fragte Roden. »Wir müssen hier weg, verdammt, bevor uns Povehi verschluckt!« »Das ist mir durchaus bewusst, Sir«, versetzte Hamiller freundlich. »Allerdings lassen sich die Transitionstriebwerke nicht aktivieren.« Die Flugstatusanzeigen verrieten, dass die Basis mit 98% der Lichtgeschwindigkeit um das Schwarze Loch raste. Dabei kam sie dem Ereignishorizont immer näher. Der Zeitpunkt, an dem es dem Raumschiff nicht mehr gelingen würde, der mörderischen Schwerkraft der zentralgalaktischen Raumzeit-Singularität aus eigener Kraft zu entkommen, war nur noch wenige Minuten entfernt. Zudem traten bei dieser Geschwindigkeit relativistische Effekte auf. Gegenwärtig lief die Zeit außerhalb des Schiffs schneller ab als in seinem Inneren. Wie schnell, wusste niemand. »Dann tu etwas«, forderte Roden. »Wo liegt das Problem?« »Ich habe einen stark strahlenden Fremdkörper am Heck der Basis geortet, Sir. Er war noch nicht vorhanden, als wir in den Hyperraum eingetreten sind. Nun stört er das empfindliche Gleichgewicht zwischen den Projektoren für das Transitionsfeld und den Frequenzmodulatoren.« »Warum habe ich noch keine Bilder?« Roden wurde von Sekunde zu Sekunde nervöser.